entsprechendes Gesetz von Gesundheitsminister Hermann Gröhe wurde in erster Lesung im Bundestag behandelt. Gröhe will dazu zusätzlich etwa 200 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ambulante wie stationäre Palliativ- und Hospizversorgung zu Hause, in Pflegeeinrichtungen, Hospizen oder Krankenhäusern soll flächendeckend ausgebaut werden. Und natürlich äußert sich auch der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, zu diesem Thema. Und er sagte in einem Interview, man soll nicht durch den Arzt sterben, sondern an der Hand des Arztes in den Tod begleitet werden. Doch wir wollen mit Ihnen heute Abend nicht so sehr auf die politische Diskussion schauen, sondern den Blick aus der tibetisch-buddhistischen Sicht auf das Sterben und Tod, auf die Ethik am Lebensende richten. Wenn diese politischen Dinge interessieren, auf dem Informationstisch liegt ein Zettel aus, auf dem zwei Internetadressen angegeben sind, wo man sich zum Beispiel die Gesetzesentwürfe anschauen kann. Aber im Grunde genommen ist es so, dass die meisten Menschen, die in der Hospizbewegung tätig sind, sagen, die Regelungen, die wir bislang haben, sind vollkommen in Ordnung und ausreichend. Aber nun eben auf die buddhistische Sicht auf dieses Thema. Und damit gebe ich jetzt Lisa das Wort.
Also ich danke erstmal ganz herzlich für die Einladung, hierher zu kommen zur Hospizwoche. Wir haben in Berlin parallel auch Hospizwoche, es ist viel los, viele Möglichkeiten, sich auch Einrichtungen anzugucken, das hat EHR und zu schauen, wie wird begleitet, wie fühlen sich die Orte an, hautnah, an denen das Leben zu Ende gehen darf, gut begleitet, gut betreut. Wir haben schon viele, aber es könnte durchaus noch mehr werden und es müssen auch noch mehr werden. Die Begleitung am Lebensende ist noch nicht so perfekt, aber wir haben schon eine Menge erreicht. Ja, ich bin in der Berliner Hospizbewegung aktiv, also in zwei Feldern. Einmal in dem stationären Hospiz, das auch ein großes Feld von ambulanten Begleitern hat. Das ist das Rika-Hospiz. Wir haben ungefähr 180 ambulante Begleiter. Das werden jetzt, glaube ich, in diesem Jahr fast 200, 220. Also wenn wir viele Ausbildungsgänge haben. Und leite ich die Ausbildung für die ambulanten Hospizhelfer. Und ich habe in Berlin mitgegründet das Bodhicharya-Hospiz, ein buddhistisches, was von zwei Koordinatoren geleitet wird. Und bin da auch noch tätig in der Beratung, in der Fortbildung und in der Supervision. Also ich bin in beiden Feldern. Das ist mir einfach wichtig. Mit Rika bin ich groß geworden. Das Hospiz existiert jetzt seit über 15 Jahren und ich war in der Gründungsphase mit dabei und da gehöre ich auch mit hin. Ich habe eine Menge Erfahrung auch, was Begleitung betrifft, das Sterbebegleitung. Ich habe jetzt dieses Thema Ethik am Lebensende mal ein bisschen breiter aufgerollt. Ich hoffe, dass ich Sie damit nicht langweile, aber ich fand es ganz spannend, überhaupt mal zu schauen, was ist Ethik? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Wo kommt er her? Wie hat sich das entwickelt, also in unserer westlichen Gesellschaft? Und dann die Schritte zu gehen, was bedeutet es, Ethik auf den Gesundheitsbereich zu übertragen, dort ethische Werte zu entwickeln und dann hin zum Thema Sterben und Tod und speziell dann in der Palliativmedizin. Und dann komme ich zum Thema Sterbehilfe, also was jetzt gerade groß auch im Gespräch ist, und bringe dann die Sichtweise aus der buddhistischen Tradition mit rein. Insofern ist das wichtig jetzt in diesem Vortrag, dass ich einfach den Raum habe, die Argumentation im Vortrag zu entwickeln, die Hintergründe, und dass wir dann in die Diskussion einsteigen, weil es ist ja spannend und sehr kontrovers. Also was da ne, was da gerade diskutiert wird. Ich habe jetzt diesmal keinen PowerPoint-Vortrag dabei, das letzte Mal hatte ich den. Also es kommt darauf an, einfach jetzt so gut zu können zuzuhören. Und wir halten zwischendrin immer mal wieder inne, also so, um die Dinge sacken lassen zu können. Und machen auch noch eine Kontemplation über den Tod, über das eigene Verhältnis zum Tod, Wünsche, die ich habe zum Thema Sterben dann dazwischen. Ja. Also ich hatte mich erstmal mit dem Thema Ethik beschäftigt und habe gedacht, ach, jetzt gucke ich doch mal. Also was ist Ethik? Wie wird Ethik definiert? Wir werfen das Wort immer, werfen immer damit mit herum und sagen, ethische Maßstäbe sind wichtig. Ethik kommt von Ethos und heißt Sitte, Gebrauch, Gewohnheit. Das ist sozusagen das sittliche Verständnis, also dass wir von etwas haben und die philosophischen Grundlagen von dem, was ein sittliches Verständnis von menschlichem Handeln ist, ist schon bei Aristoteles um 360 vor Christus entwickelt und festgelegt, also in einem sehr spannenden Buch mit dem Titel Ethik. Es ist eine philosophische Disziplin oder eine einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat. Und es geht um die Gesamtheit sittlicher Normen und Maximen. Und das Interessante ist, sittliche Normen und Werte werden sozusagen als Prinzipien entwickelt, aber entfalten tun sie sich im Handeln. Also wenn dann im gesellschaftlichen Bereich das Ganze angewandt wird. Und damit geht es im Grunde genommen um eine Art Gewissensschulung bei der Ethik. Ja? Also dass ich eine Einstellung entwickle, eine Haltung zu Dingen und ein Gewissen. In der griechischen Tradition und auch dann später in der römischen, unter Cicero, das war dann schon 106 bis 43 vor Christus, ist die Ethik der Moralphilosophie sehr nahe. Und sie hat eine große Verbindung zur Staatslehre und eine klare Orientierung im Hinblick auf praktisches Handeln. Und das Tolle ist, was bei der Ethik die Basis ist, in der Antike zumindest, ein vernunftbegabter Mensch ist in der Lage, wenn er moralische Prinzipien hat, selbstständig zu entscheiden und zu handeln und muss nicht nur Gewohnheiten und der Tradition folgen. Also da ist dieser individuelle Spielraum, den wir brauchen, wenn wir Prinzipien entwickelt haben, eigentlich schon drin. Das ist die antike Vorstellung von Ethik und Moral. Ja, und toll ist auch, also das Ziel des menschlichen Lebens bei Aristoteles in seiner Ethik ist, dass man gut lebt und dass man Glück erfahren möchte, das Streben nach Glück. Und für ein glückliches Leben muss man Verstandestugenden entwickeln, durch Erziehung, aber auch durch Gewöhnung Charaktertugenden ausbilden, wozu ein entsprechender Umgang mit Begierden und Emotionen gehört. Fand ich ganz spannend, weil das auch im buddhistischen Kontext ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist. Und Aristoteles also sagt danach auch, dass ein Gemeinschaftsleben nur mit ethischen Grundwerten überhaupt möglich ist. Und dann eben auch das entsprechende, also Staatswerk. Aber die Gemeinschaftsform dient eigentlich der Entfaltung von menschlichem Glück, dem Glücklichsein, dem Zufriedensein, ne, der Entfaltung der menschlichen Werte. Ja. Wenn wir dann so gucken, also in die modernen Gesellschaften, wir befinden uns auch in unserer Gesellschaft ja immer wieder, das ist in allen Gesellschaften, immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten auf der Suche nach Werten, nach neuen Werten, nach Anpassung der Werte, die wir haben an bestimmte Situationen. Und da geht es um Einsichten und es geht um Prinzipien und wie gesagt, wie ich schon mal gesagt habe, um Gewissensschulung. Und natürlich ist Ethik abhängig von historischen Entwicklungen. Also in der Antike ist die Gesellschaft anders geprägt, also die Grundlagen, wie man Ethik entfaltet, auch ganz anders. Die Antike wird abgelöst, also durch das Christentum, die christlichen Gesellschaften im Mittelalter. Und da sind dann logischerweise nicht mehr die individuellen Bedürfnisse des vernunftbegabten Wesens im Vordergrund, sondern es ist das, was in der Bibel, in der christlichen Tradition als von Gott gegebene Offenbarung gesehen wird. Da haben wir die 10 Gebote, wir haben all die Werte, die in der Bibel drinstehen und die nicht anzweifelbar sind. also die einfach dann übernommen werden in einer bestimmten Interpretation, die sich historisch auch ständig ändert, also von dem Klerus, der auch gerade also einen Einfluss hat. In der ersten, in der frühen, im Frühchristentum ist es noch ziemlich liberal, dann wird großzügig interpretiert, dann wird immer stärker die Bedeutung der katholischen Kirche, dann kommt die Reformation, dann kommen die ganzen christlichen, unterschiedlichen Wege und damit auch unterschiedliche Vorstellungen von Ethik. Also Ethik im Sinne von den Grundwerten bleibt, du sollst nicht töten, man darf nicht stehlen, ja, man soll sich fair gegenüber Mitmenschen verhalten, gerecht sein, andere nicht verletzen, man soll ehrfürchtig gegenüber Gott sein, das sind alles so Grundwerte, aber drumherum entwickelt sich dann auch alles mögliche andere. Das Mittelalter zerfällt, 13. bis 14. Jahrhundert, es kommt also praktisch zur Entwicklung der Aufklärung, die die Grundlage für unsere moderne Gesellschaft ist, und dann kommt der Bezug zur Entwicklung, also zu den Werten, also die wir als Schutz des Individuums und der Persönlichkeit entdecken. Wir entdecken wieder das Individuum, das nicht mehr in dieser Ordnung steht, sondern sich selbstständig und vernunftbegabt entwickeln kann. Und dann entwickeln sich die modernen Menschenrechte, die Bill of Rights 1791, die das in Schutz des Individuums, die Persönlichkeitsrechte, die Unantastbarkeit der Privatsphäre, also den Schutz also der Verletzlichkeit des Lebens, also von Anfang bis Ende von Menschen in den Vordergrund stellt, die Persönlichkeit schützt, die Würde des Menschen sieht und in den Vordergrund tritt. Das, ja. Damit verbunden ist die Trennung von Kirche und Staaten, Zurücktreten des religiösen Denkens und eine größere Wissenschaftsorientierung. Und in dieser Tradition stehen wir, auch in unseren Gesellschaften jetzt nach den Kriegen, also ich mache jetzt den Sprung nach 1945, also da haben wir als ethische Orientierung weltweit dann durch den Schrecken auch des Zweiten Weltkrieges die UN-Charta für Menschenrechte, also die dann praktisch formuliert wird, 48, 49, als Grundlage für alle Demokratien, die dann auch also in Europa von der Europäischen Union übernommen wird, und die wir im Grundgesetz gewürdigt haben, sozusagen als Grundwerte, die uns allen zustehen, im Grundgesetz der Bundesrepublik. Ich hole so weit aus, weil die jetzige Diskussion über Staatenbildung steht in dieser Tradition. Und bei den Menschenrechten haben wir eben einfach also die grundlegende Erkenntnis, dass alle Menschen gleich und frei sind, also unabhängig von ihren politischen, gesellschaftlichen Orientierung oder ihren Einflussstellung, Hautfarbe, Rasse und so weiter, ihrem Geschlecht. Ja. Wir haben in den Menschenrechten drin, es darf nicht gefoltert werden, es darf keine Sklaverei und Leibeigenschaft geben, jeder muss sich frei entfalten können, es darf keine Diskriminierung geben, niemand darf des Landes verwiesen werden, wenn der hat ein Recht auf Staatsbürgerschaft oder auch auf Asyl. Also das sind alles nur so ein paar Aspekte. Angelehnt an die UN-Charta hat eben dann die Europäische Union diese Menschenrechte und die Verehrung der Menschenwürde mit übernommen. Die Grundsätze von Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Und das wird dann in dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union schon im Jahr 2000 verkündet. Also und seit 2009 ist diese Grundrechtscharta für alle Länder, die in der EU Mitgliedsländer sind, grundlegende Basis. Also man muss sich daran halten, an diese Unverletzlichkeit der persönlichen Rechte. Und ja, und darauf aufbauend gibt es jetzt, also aus der europäischen Sicht auch, also schon Grundlagenformulierungen für Patientenrechte. Denn wenn die Würde der Person unantastbar ist, dann muss man das auch übertragen auf eine Situation, wenn ein Mensch krank ist. Also er muss geschützt werden in der Krankheit, er muss geschützt werden im Alter, in der Situation von Schwäche und auch in dem Feld von, wenn das Leben zu Ende geht, in der letzten Lebensphase. Und jetzt kommt hinzu, also wir haben eine Gesellschaft, die ist arbeitsteilig entwickelt, Also wir haben den Zusammenbruch der Familie, der Großfamilie, wir haben die Kleinfamilien, in denen aber alle arbeiten, in der Regel berufstätig sind und sich dann auch um die alten, kranken Menschen nicht mehr ohne weiteres kümmern können. Das heißt, es gibt jetzt also soziale oder staatliche Einrichtungen, die diese Aufgaben oder private übernehmen müssen. Wenn diese Einrichtungen das übernehmen müssen, muss es Grundwerte geben, Leitlinien, an denen sie sich orientieren können, damit keine Misshandlung zum Beispiel aufgrund von Profitinteresse an Menschen in irgendeiner Weise stattfindet. Also deswegen hat dann auch also das Bundesministerium also für Gesundheit jetzt ethische Richtlinien für den Umgang mit Menschen, also die krank sind, die Fürsorge brauchen, entwickelt und beschrieben. Und da geht es darum, dass jeder ein Recht auf Pflege und Betreuung hat, wenn er krank ist und schutzbedürftig, dass in der Pflege und Betreuung die Wahrung der Persönlichkeitsrechte gesichert sein muss. Es darf also keine Übergriffe im Sinne von Gewalt oder menschenunwürdigen Umgangs geben oder unsachgemäßige Behandlung, sowohl medizinisch als pflegerisch. Es darf auch keine Vernachlässigung von Menschen geben, das ist der Anspruch. Ne? Und man darf ihre persönlichen Freiheiten auch nicht einschränken, nur dann, also wenn ein Richter hinzugezogen wird, weil vielleicht also die Zurechnungsfähigkeit jetzt nicht mehr gegeben ist und mit Feuer eingesetzt werden muss. Also da gibt es eine ganz klare Orientierung. Und insofern ist es so, der Staat setzt die Rahmenrichtlinien und orientiert sich an den Grundrechten, also an den Menschenrechten und dem Stand der Entwicklung, wie man zu den Menschenrechten steht in der gegenwärtigen Situation. Und in diesem Zusammenhang gibt es Richtlinien des Bundesministeriums für Gesundheit, also die auch die palliative Begleitung am Lebensende betreffen. Und da geht es um eine würdevolle und erträgliche Gestaltung des Lebensendes und, was man in den Vordergrund gestellt hat, wirkungsvolle Maßnahmen gegen Schmerzen. Also die Symptomkontrolle, nicht nur die Schmerzen, etwas weiterreichender, auch muss in einer wirklich guten und dem Individuum angepassten Weise erfolgen. Es geht aber auch nicht nur um die körperliche Seite, sondern auch psychologische und seelsorgerische Begleitung muss gewährleistet werden. Und zwar so, dass sie den individuellen Vorstellungen dessen, der da betreut wird, am nächsten kommt. Nicht also vom Betreuer ausgehen, sondern es ist immer derjenige, der praktisch krank ist und leidet im Vordergrund. Es müssen und es dürfen Ärzte und Pflegende nach Wunsch des Sterbenden einbezogen werden in alle Überlegungen und Entscheidungen. Und ein sterbenskranker oder überhaupt ein kranker Mensch erhält jetzt auch das Recht mit Hilfe von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, also seinen Willen auszudrücken für die letzte Lebensphase oder auch für die Behandlung in Krankheit oder in schwierigen Situationen. Und dann kann er formulieren, was er braucht, was er will und was er nicht will. Und damit haben wir eine ziemliche Ausdifferenzierung jetzt der individuellen Bedürfnisse, also eines Menschen, also die niedergelegt werden und dann auch berücksichtigt werden müssen in den Entscheidungen von Ärzten, zum Beispiel wenn man nicht mehr zurechnungsfähig ist oder ins Koma fällt und selber nicht entscheiden kann. Also wir können dafür ganz viel in diesem Zusammenhang regeln. Ja, wir haben die Möglichkeit, selbstbestimmt über das Ausmaß der Behandlungen zu entscheiden, solange wir noch fit sind. Oder wir bestimmen jemanden, der auf dem Hintergrund, der zwar Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht handelt, oder einen Betreuer, den wir beauftragen. Aber was wir nicht dürfen, ist, wir dürfen nicht töten auf Verlangen. Es gibt also keine Tötung auf Verlangen. Und wie gesagt, wir haben Instrumentarien, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Wir haben also Grundlagen für die respektvolle Behandlung des Verstorbenen und wir haben auch Hinweise also zum Umgang mit Organspende und so weiter. Also die aktuelle Debatte, die jetzt geführt wird, worauf du gerade hingewiesen hast, also auf, wo man sich auch sachkundig jetzt machen kann, von Seiten des Parlaments, ist jetzt die, also wie stehen wir zum Thema Sterbehilfe oder Selbsttötung oder Tötung auf Verlangen. Und da wird es jetzt also spannend insofern, als jetzt da deutlich wird, also die Beihilfe zur Selbsttötung Also Selbsttötung ist in Deutschland straffrei. Ne? Also das ist eine bestimmte Grundhaltung. Das, was man früher so hatte, oder was Goethe in seinen Werken noch beschrieben hat, diese Massenbewegung, die es dann gab, dass man Suizid begehen wollte, weil man sich nicht gefunden hat, also aus Liebeskummer und so weiter, und das aber von der Gesellschaft nicht toleriert wurde, dass jemand, der Suizid begann, auch keinen Platz bekommen hat auf dem Friedhof, um bestattet zu werden und so weiter, das haben wir nicht mehr. Selbsttötung ist in Deutschland straffrei, auch die Beihilfe zur Selbsttötung ist straffrei. Das heißt, die Giftspritze darf nicht verabreicht, aber propagiert werden, oder der Cocktail darf zur Verfügung gestellt werden. Und als Unterstützer darf man aber nicht ihn verabreichen oder geben. Aber man darf ihn zur Verfügung stellen auf Wunsch, wenn das Individuum, das vor einem ist, also dann irgendwann die Entscheidung fällen möchte, also das Leben zu beenden. Es ist allerdings so, also dass aktive Sterbehilfe bei uns, also unabhängig von der Motivation des Helfers, verboten ist. Also deswegen darf man auch nicht aktiv die Spritze geben, wenn man Arzt ist oder so. Und das steht auch unter Strafe, also wenn das rauskommt, dass man es getan hat. Es ist aber erlaubt, neben der Beihilfe zur Selbsttötung, ist erlaubt eine indirekte Sterbehilfe. Das ist die Inkaufnahme eines vorzeitigen Todes durch medizinische Behandlung oder dadurch, dass man also ein Schmerzmedikament höher dosiert und dann vielleicht einige Tage oder einige Stunden oder vielleicht auch Wochen das Leben verkürzt, wenn die Willenserklärung des Patienten da ist. Das ist vorausgesetzt. Ja? Allerdings wird mittlerweile in der Palliativmedizin überhaupt diskutiert, ob es durch die Verabreichung der Schmerzmittel eine Verkürzung des Lebens gibt oder nicht. Es ist wirklich, kann man nicht genau sagen. Man weiß es nicht genau. Und es ist erlaubt, die passive Sterbehilfe, das heißt der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen wie künstliche Beatmung, das ist nicht strafbar, wenn sie dem ausdrücklichen Willen des Patienten entspricht. Und man hat in den letzten Jahren, seit 2009, also den Mut, also den Willen des Patienten ganz stark in den Vordergrund gestellt. Deswegen kann ich nur empfehlen, dass man eine Patientenverfügung macht, also sich mit den Szenarien am Lebensende auseinandersetzt, also da klare Vorgaben zu machen oder Menschen instruieren. Strittig ist, soll die derzeitig erlaubte Bereitstellung von Tötungsmitteln oder Beihilfehandlung zum Suizid verboten werden, wird in einzelnen Kreisen diskutiert, soll die aktive organisierte Sterbehilfe, kommerzielle Sterbehilfe verboten oder erlaubt werden, soll also die Beihilfe zum Suizid, also die ja straffrei ist, so weit ausgedehnt werden, dass man auch direkt als Arzt, also dann Leben beenden darf. Ja, und da geht die Diskussion. Und da gibt es verschiedene Positionen, also die da vertreten werden vom Deutschen Ethikrat, also bis zur Bundesärztekammer. Es ist klar, die Bundesärztekammer sagt ganz klar, also mit einer doch großen Mehrheit, also dass die Ärzte nicht hinein involviert werden wollen in diese Situation, dass sie Tötung auf Verlangen vollziehen. Das entspricht nicht ihrem Berufsethos. Ne? Da gibt es eine ganz klare Position und die ist sehr machtvoll. Ja, also wenn die Ärzte sich dagegen stellen und Pflegekräfte, dann wird das schwierig mit der aktiven Sterbehilfe. Ja, und gibt es dann Urteile zum Koma, also wo man dann doch passive Sterbehilfe ein bisschen weiter ausdehnen darf und so weiter. Also das ist sozusagen die Situation. Und aus ethischer Sicht ist man jetzt sozusagen in diesem Feld, also zu bestimmen, also wie positioniere ich mich zum Wert des Lebens und zu dem, wohin der Tod führt, also auch zur Bedeutung des Sterbens. Und ja. Und jetzt komme ich praktisch in dem Zusammenhang zum Übergang zur buddhistischen Position. Ich hätte jetzt gerne hier so ein kleines Innehalten, also im Sinne von, dass Sie selber für sich erstmal drüber nach noch ein bisschen über den Tod kontemplieren. Ich würde eine kleine Kontemplation anleiten, in das wir eine Stunde gehen und Sie gucken und dann erläutern die buddhistische Zusammenhänge. Ich sage alles an, die Frauen sind gar nicht so einfach. versuchen sie einfach aufrecht in den Spann zu sitzen. Gut verankert auf ihrem Stuhl. Haben sie die Füße ungefähr hüftbreit voneinander entfernt. Die Hände entspannt auf der Lehne oder Oberschenkeln oder Knien. Den Rücken möglichst gerade. Sie können den Mund ein wenig öffnen. Die Augen schließen oder mit unfokussiertem Blick nach vorne richten. Und wenn Sie sich so eingerichtet haben, in einer gewissen Spannung, mit einem aufrechten Rücken, aber trotzdem entspannt, dann gehen Sie mit der Aufmerksamkeit zum Atem. Folgen Sie der Bewegung des Ein- und des Ausatmens. Der Atem kommt, der Atem geht. Jetzt, um sich ein bisschen zu entlasten, atmen Sie einige Male tief ein und mit einem kräftigen Ton A oder mit einem Seufzer aus. Sie atmen jetzt ein und das Thema, die Last des Themas ausatmen. Anspannung ausatmen. Lassen Sie den Atem sich langsam wieder normalisieren. Gucken Sie jetzt, wie der Atem jetzt fließt. Als nächstes denken Sie einfach mal darüber nach, was ist Ihnen im Leben wichtig? Ich formuliere jetzt in der Ich-Form, was ist mir im Leben wichtig? Die zentralen Dinge oder Werte, die mir wichtig sind. Weiter, was ist mir wichtig, wenn ich krank bin und Fürsorge brauche? Was ist mir wichtig in diesem Zusammenhang, in meinem Leben? Jetzt stellen Sie sich für einen Moment vor, das Leben geht zu Ende, mein Leben geht zu Ende. Was ist mir da besonders wichtig? Was brauche ich da? Was wünsche ich mir? Was möchte ich auf keinen Fall, wenn das Leben zu Ende geht, zum Beispiel mit einer Krankheit, was möchte ich auf keinen Fall? Als letztes, wie stehe ich zum Tod? Glaube ich, dass er das Ende ist? Oder ein Übergang, ein Wandeln? Was ist meine persönliche Position? Zum Abschluss packen Sie alle Gedanken, die jetzt gekommen sind, alle Antworten auf die Fragen in eine große, bunte, schillernde Seifenblase. Und die fliegt jetzt nicht in den Hamburger Nebelhimmel, sondern in einen blauen Himmel. Immer höher, immer höher. Ein Himmel ohne Wolken. Und löst sich ganz in diesem Himmel auf. Und was passiert? Der Inhalt verschmilzt mit der Weite des Raums. Des himmelsgleichen Raums. Dann kommen Sie wieder zurück zur Wahrnehmung des Atems. Spüren Sie den Körper, wie er sitzt, auf dem Stuhl, die Füße auf dem Boden. Dann bewegen Sie sich ein bisschen, Gelenkrecken, räkeln Sie sich ein bisschen. Der Buddhismus kommt jetzt aus ganz anderen Traditionen, aus asiatischen Traditionen, ja, und Buddha lebte vor Christus, er lebte auch ungefähr zur Zeit, als alles Aristoteles in Griechenland gelebt hat. Also da gibt es zwischen der griechischen Buchkultur, ja, und auch der buddhistischen Kultur des Ostens über die Seidenstraße ja einigen Austausch, den man erforscht hat. 600 ungefähr, aber es gibt eben ganz spannende, also es gibt so ein paar spannende Parallelen, aber insgesamt kann man sagen, also Buddhismus kommt aus einer völlig anderen Tradition. Er hat sich diese Gedanken jetzt um die Menschenrechte und um die Entwicklung der Aufklärung, also von der antiken Philosophie über die christliche Tradition des Mittelalters, das Zerbrechen des Christentums, die Aufklärung, dann die Entstehung der modernen Gesellschaften, wie wir das jetzt so gesehen haben, über die Menschenrechte, die in den Bill of Rights standen oder auch in der französischen Revolution vertreten wurden, die sich in den modernen Verfassungen verankert hat, bis zu jetzt, also wo praktisch dann also die europäischen Verfassungen und Positionen diese Menschenrechte integrieren, sozusagen in die nationalen Ebenen reinzieht und von dort aus Positionsbestimmungen entwickeln, kennt der Buddhismus nicht. Ja? Also das ist was ganz anderes. Und eine buddhistische Ethik setzt jetzt einen Punkt an, also da habe ich mal so einen Aspekt erstmal rausgegriffen, der mit Leben, Werden und Vergehen zu tun hat. Alles, was geboren wird, muss sterben. Ein kleiner, einfacher Satz.
Könnten Sie eine Idee lauter sprechen, bitte?
Ich probiere es, ja. Alles, was geboren wird, muss sterben. Weil alle Form vergänglich ist, unterliegt sie dem Werden und Vergehen. Auch das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen. Das hat schöne und das hat hässliche Seiten. Die schönen Seiten sehen wir, also wenn das Frühjahr kommt, und alles anfängt zu keimen, dann zu blühen, dann Früchte zu tragen. Aber dann kommt auch die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, da welkt alles. Es ist dann praktisch nichts mehr an den Bäumen ist. Also der Rhythmus der Natur geht über den Zyklus auch von Werden und Vergehen. Das ist der Jahreskreislauf, das Wachsen, Blühen, das Welken und die Auflösung am Ende. Wir können jetzt beobachten, wie die Herbstblätter im Wind praktisch vor uns herab tanzen und dann zu Staub verfallen. Ja, das ist also die Auseinandersetzung mit dem, was man als Werden und Vergehen bezeichnet. Und die Grundlage in der buddhistischen Tradition ist, dass ich das akzeptiere, dass ich mich auch selber in diesem Kreislauf von Werden und Vergehen befinde. Ich werde geboren. Als Kind wachse ich auf, dann habe ich die Hochzeit des Lebens, die Blüte und dann kommt auch die Zeit, wo ich welke und bis zu dem Punkt, also wo praktisch das Leben zu Ende geht. Und da geht es um das Annehmen des Lebens und des Sterbens, also dessen, was gerade passiert. Befinde ich mich in der Kindheit, in der Jugend, in der Hochphase des Lebens, immer sind es andere Themen, andere Umstände, jeden Tag neu, eigentlich jede Minute, jede Stunde, immer setzen sich die Dinge neu zusammen. Und verbunden mit dieser Erfahrung, dass alles, was geboren wird, sterben muss, ist die Erfahrung von Glück und von Leiden. Also auch das Leiden an der Vergänglichkeit ist ein großes Leiden, also was wir praktisch kennen, wenn wir krank werden oder wenn der Tod kommt, wenn wir Menschen verlieren, wenn Trennungen kommen. Ne? Trennungen können auch die Trennung vom Arbeitsplatz sein, das kann die Trennung von der Gesundheit sein, das kann die Trennung von einem Partner sein oder von Haus und Hof. Und jetzt ist aber die Lehre des Buddha so, dass er sagt, wir bleiben nicht stehen bei der Erfahrung und Betrachtung von Leiden oder von Glück. Wir gehen darüber hinaus. Denn hinter diesem, was wir als vergänglich bezeichnen, gibt es eine Kraft, die kann man nennen Buddha-Natur, die Natur des Geistes oder die Leerheit, die praktisch alles schafft, aus der alle Form entsteht und alle Form vergeht. Also man bleibt nicht beim Leiden stehen. Ziel ist deswegen auch die Befreiung aus dem Leiden, aus dem Leidenskreislauf. Und dieses Ziel hat der Buddha, als er erleuchtet wurde, also mit einem fantastischen Satz praktisch formuliert. Er hat gesagt, die Todlosigkeit ist errungen.
Was?
die Todlosigkeit, die Erfahrung von Todlosigkeit. Es gibt keinen Tod. Und das ist jetzt das Verrückte an der buddhistischen Lehre, ich erkläre es jetzt gleich nochmal, diese Erkenntnis besagt, es gibt den Tod auf einer bestimmten Ebene, dort wo die physische Form ist, das was geboren wird, wird sterben. Es gibt aber hinter dieser physischen Form etwas, was nicht stirbt und was sehr viel weiter und breiter ist, ein Feld, in dem alles miteinander verbunden ist. Und wenn ich in diesem Feld, zu diesem Feld Bezug habe, und den Zugang finde, befinde ich mich oder kann ich im Leben die Erfahrung von Todlosigkeit oder Erleuchtung oder Weite machen. Ich kann sie im Sterben machen oder in anderen Zuständen. Und der Buddha sagt auch, dass diese Qualität, also der Buddha-Natur oder die Kontinuität, also des Bewusstseins, also die dann zusammenhängt, das ist die Kontinuität des Bewusstseins, dass die nicht aufhört, also, sondern dass das ein beständiger Fluss ist. Also es gibt eine Kontinuität des Bewusstseins. Ist man ja heute in der modernen Physik praktisch auch so weit. Ich finde jetzt spannend für diesen Zusammenhang den Blickwinkel auf den Tod. Das heißt, wenn ich sterbe und auch in der Sterbebegleitung, wir richten nicht den Blick auf die Vernichtung von allem, sondern... Also wir haben die Perspektive auf das, was sich wandelt. Und zwar übergeht, also wandelt ja eigentlich der bessere Begriff, es geht nichts irgendwohin über, sondern etwas, was sowieso schon da ist. Also die grundlegende Weite, Leere, Weisheit, das ist allumfassende Potenzial. Also dieses allumfassende Potenzial, auf das orientiere ich mich jetzt, wenn ein Mensch stirbt. Und das hat er im Leben und er hat es im Sterben. Und das ist seine eigentliche Natur. Alles andere, was da drumherum ist, der Körper, Geisteshaltung, die Persönlichkeit sind zusammengesetzt und bilden, ändert sich ständig im Fluss des Lebens. Aber diese Kontinuität, die dahinter ist, in diesem nichtsterblichen Raum, das ist es. Also würde man jetzt am Lebensende, und das machen wir in der Sterbebegleitung am Umgang, mit Menschen, also die das wollen, wenn sie eine spirituelle Begleitung wollen, also ganz stark den Fokus drauf haben, auf diesen Wandel, der kommt, vorzubereiten und den optimistisch zu sehen. Jetzt ist das Interessante in diesem Zusammenhang, und da hat die tibetische Tradition jede Menge zu sagen, dieser Wandel, der jetzt passiert im Sterben, ist nicht angenehm. Der passiert, indem der Körper sich auflöst. Und wir lieben den Körper und wir glauben, er sei unendlich, wenn wir drin sind. Und wir müssen jetzt davon loslassen, dass er nicht unendlich ist, sondern dass er durch Prozesse durchläuft, die uns ausgesprochen unangenehm sind. Also am Lebensende durch eine Krankheit oder auch durch Altersschwäche, egal, also wir laufen, wenn wir das Glück haben, alt zu werden, ja auch in diese Prozesse direkt hinein. Also wenn wir 50, 60 sind, ich weiß jetzt auch gerade, also die Hüften machen nicht mehr so mit, bei den anderen ist es dies oder jenes. Also wir haben mit Krankheiten zu tun, mit Einschränkungen, alles wird langsamer, man braucht eine Brille, manche brauchen Hörgerät, die Sinnesorgane arbeiten nicht mehr so. Das sind schon die Schritte, also die uns darauf aufmerksam machen, dass jetzt die Vergänglichkeit auch uns irgendwann in dieses Feld hineinmanövrieren wird, früher oder später, also wo das Leben zu Ende ist. Wir haben da nicht mal ein Anrecht drauf, also dass wir alt sterben. Das eigentlich passiert, kann der Tod jederzeit passieren. Also der Punkt ist, das tibetische Totenbuch beschreibt dann auch die Auflösung des Körpers mit allen möglichen unangenehmen Folgen. Zum Beispiel das, was wir so fürchterlich finden, den Kontrollverlust über die Körperflüssigkeiten zu verlieren. Ja. Das ist so ein Punkt, das gehört zum Sterben dazu. Also Kot, Urin fließt aus uns aus, wir brauchen eine Windel, wir brauchen Leute, die uns waschen, die Beweglichkeit scheint sich ein, wir werden hilflos und müssen ihn verannehmen. Die optimistische Nachricht, die ist, sagt jetzt, also diese Haltung, die wir im Totenbuch finden, sagt aber, das ist alles gar nicht so dramatisch. Also damit der Geist sich befreien kann, muss der Körper sich auflösen. Dass das kein Spaziergang ist, ist auch klar. Also wir brauchen uns auf diese Auflösung nicht so stark fixieren. wir müssen sie liebevoll im Blut begleiten. In der modernen Gesellschaft wäre das Palliativmedizin, die Schmerzen unter Kontrolle bringen. Pflege, die mitfühlend und achtsam ist, die letzte Lebensphase mit Würde verbringen können. Da ist die Parallele zu den Ansprüchen, die wir in den Menschenrechten haben. Wirklich für jemanden da sein können, das gut einrichten, also dass dieser Übergang passieren kann. Aber mit dem Fokus drauf, dass da eine Ablösung stattfindet, ein Kleid zurückgelegt wird und abgegeben wird und was anderes weitergeht. Das ist die Grundhaltung im Buddhismus. Und da schert man sich um das Thema Sterbehilfe relativ wenig. Also es geht eher darum, also das Sterben zu begleiten in der Art und Weise, wie es sich für einen Menschen persönlich ereignet. Man hat aber aus buddhistischer Sicht auch keine moralische Position im Sinne von, dass die 10 Gebote oder so es verbieten würden, am Lebensende einzugreifen bei Menschen, die jetzt also unkontrollierbare Schmerzen haben. Oder ein Leiden, was einfach nicht in irgendeiner Weise palliativmedizinisch unter Kontrolle zu bringen ist. Da gibt es wenige Situationen, aber es gibt solche Fälle. Und da dürfte man dann auch, soweit ich auch beim Dalai Lama gelesen habe, gibt es einige Stellungnahmen dazu, da dürfte man unter Umständen in aktive Sterbehilfe gehen, aber nur in einem persönlichen Einzelfall und unter ganz also persönlichen extremen Umständen. Ansonsten geht man davon aus, dass man lieber an der geistigen Haltung arbeitet und praktisch also den Sterbeprozess nicht als also den Untergang, die Vernichtung oder sonst irgendwas also betrachtet, sondern als die Vorbereitung auf etwas anderes, auf eine Wandlung. Aus buddhistischer Sicht strebt man natürlich an, wenn man es im Leben nicht erreicht hat, im Sterben die Erleuchtung und das Eingehen sozusagen in den, das Nicht-Wiederkehren im Kreislauf von, im samsarischen Kreislauf von Geburt und Tod. Aber wenn das nicht gelingen sollte, strebt man zumindest dann in Richtung auf, also eine besser gelagerte Wiedergeburt. Denn was da rausgeht, gibt es dann in den traditionellen Vorstellungen, die Vorstellung kommt auch irgendwo wieder hin. Und damit da haftet sich dann die Wiedergeburtsvorstellung an. Insofern und, hat die buddhistische Sicht also zum Thema Ethik und Umgang mit dem Sterben im Vordergrund ganz stark, wirklich also die spirituelle Begleitung und das Fundament der spirituellen Begleitung ist also die körperliche und perfekte, in Anführungszeichen, also richtig gut organisierte Pflege, die aber auch mit Mitgefühl und Liebe denjenigen gegenüber entfaltet und entwickelt wird. Ein oberstes Prinzip in der buddhistischen Tradition ist die Kostbarkeit des menschlichen Lebens. Das hat der Buddha immer wieder betont. Dieses Leben ist kostbar. Damit ist auch dieser Körper, den wir haben, eigentlich ein Tempel, also für den Geist, wenn wir in westlichen Traditionen reden, die Seele. Im Buddhismus sagt man nicht Seele, weil das nicht individuell gedacht wird, was in uns wohnt. Und da es gibt die Kostbarkeit des menschlichen Lebens und das menschliche Leben ist deswegen so kostbar, weil wir die Fähigkeit haben zu erkennen, dass wir die Buddha-Natur haben und praktisch danach streben können, die sozusagen in uns immer wieder aufblühen zu lassen. Sie ist ja immer da. Und die größte Herausforderung, die wir haben, ist praktisch dieses Feld unserer Buddha-Natur in uns zu bewahren und aufblühen zu lassen, wenn die Krankheiten kommen, wenn die Einschränkungen am Lebensende kommen, wenn die Abschiede von den täglichen Funktionen kommen, die man so gewohnt war. Heute kann ich den Arm geben, morgen geht es nicht mehr. Oder in der Erfahrung mit Multipler Sklerose, erst kommen die Schübe und ich kann noch laufen, dann sitze ich im Rollstuhl, zum Schluss kann ich mich gar nicht mehr bewegen, ich habe nur noch den Kopf, den ich nach links und rechts drehen kann. Was für eine Herausforderung. Und wie schwer das ist, praktisch das anzunehmen. Aus buddhistischer Sicht würde man sagen, es ist eine große Arbeit mit dem Geist und mit der Seele, mit den Haltungen, mit den Einstellungen. Es ist den Hebel umstellen und sagen, du hast deine Würde genauso wie vorher. Es gibt kein unwertes Leben, in Anführungsstrichen. Du hast die Buddha-Natur genauso, wie du sie als Kind gehabt hast, als gesunder Mensch. Die Buddha-Natur ist dein Wesen. mit der gehst du in die Berührung, stell den Hebel nach innen und versuche in diesen Raum einzutreten und dann kriegst du ein anderes Verhältnis zu deiner Krankheit. Ich kann in dieser Situation, ich habe einige erlebt, die damit gelebt haben, also bis zum Tod, ich kann in dieser Situation auch eine andere Haltung einnehmen. Ich kann sagen, wie entsetzlich. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Es ist grauenvoll, jetzt habe ich nur noch den Kopf. Es ist so furchtbar. Also ich bin gar kein menschliches Wesen mehr. Überall brauche ich Hilfe. Die müssen mich waschen, die müssen mich tragen, die müssen mich in den Rollstuhl setzen. Das ist doch, ich bin doch kein Mensch mehr. Ich bin doch eine Belastung für die anderen. Ich kann in die Selbstabwertung gehen und nicht in die Wertschätzung dessen, dass ich ein vollständiges Wesen bin, mit allen Möglichkeiten mein Potenzial zu entfalten. Die buddhistische Sicht geht in diese Haltung. Das Potenzial ist es, das ich sehe in den Menschen, den Schatz, den ich heben kann und der immer da ist, den ich im Blick habe, wenn wir uns von Auge zu Auge anschauen. Wenn ich eine andere Haltung einnehme, die ich gerade beschrieben habe, als eine extreme andere Haltung, kommt dabei raus, bitte leg mir eine Pille zur Seite oder hilf mir, dieses grauenvolle Leben, das so schrecklich ist, zu beenden. Ich will jetzt überhaupt keine Wertung bringen. Ja, also es gibt Menschen, die diese Grundhaltung haben und für die es so entsetzlich und unerträglich ist, dieses Leiden aushalten zu müssen oder in dieser Situation zu leben, dass sie dann jemanden bitten, also aus der Sterbehilfeorganisation, ihnen einen Cocktail zu bringen, der dann zur Verfügung steht und eventuell genommen werden kann. Aktive Sterbehilfe ist verboten, aber man darf diesen Cocktail dann nehmen. Aus buddhistischer Sicht wäre der Weg, wir gehen daran, die Haltung zu verändern und auch denjenigen, der da ist, mitfühlend anzunehmen, nicht mit diesen Vorurteilsstrukturen zu reagieren. Mein Gott, also was ich dann auch bei Besuchen auch erlebt habe, mache nur zum Beispiel, die eine Besucherin kommt, sagt und steht draußen, das ist ja grauenvoll, wenn ich das so sehe. Stell dir mal vor, das ist doch nichts mehr wert, dieses Leben. Die hat doch nichts mehr davon. Die andere Besucherin kommt raus und sagt, das ist so großartig, wie sie jetzt gerade gesagt hat, da draußen ist die Meise vorbeigeflogen und sie hat sich über das Lachen ihrer Enkelin gefreut. Ist das nicht großartig? Da geht mir das Herz auf. Zwei Besucherinnen, die am gleichen Tag zu unterschiedlichen Zeiten bei der gleichen Person waren. Die Kranke hat die Haltung, ich genieße, was ich genießen kann und ich nehme an, was ich an Fürsorge bekomme. Und im Hospiz ist die Fürsorge wunderbar, das ist voller Liebe, immer wieder gewaschen, eingeölt werden und so weiter. Also sie hatte da günstige Umstände und hat es einfach angenommen und hat praktisch mit dieser Krankheit und diesen Einschränkungen gelebt bis zum Schluss. Die Kinder kamen und sie hat einfach damit gelebt bis zum Schluss und zwar mit inneren Werten, mit Kraft, mit Vertrauen. Das ist also auch möglich.
Dankbar. Was mache ich, wenn ich Menschen begleite, die diesen Blickwechsel überhaupt gar nicht mitmachen wollen und daher in dieser so völlig verhaftet und auch geradezu verkrallt sind? Also wenn Sie da im Laufe des Abends was dazu sagen könnten, wäre das toll vielleicht.
Klar. Ich sag das auch noch dazu. Also okay. Ich sage jetzt so, was die buddhistische Sicht dazu ist. Ja, ich sage es gleich. Ja. Und die Regel in unserer Gesellschaft ist eher, weil wir haben eine Leistungsorientierung. Und also wir haben irgendwie verinnerlicht, naja, dann wird man alt, dann leistet man nicht mehr so viel. Also jetzt sind Abwertungsmechanismen ganz stark, obwohl die haben mit den Menschenrechten nichts zu tun, aber mit den reellen Bedingungen. Und wir haben viele Menschen, die einfach sehr materialistisch eingestellt sind, die auch irgendwie nicht glauben oder keinen spirituellen Weg gehen und so weiter. Und die dann, oder auch schon, aber die diese Situation nicht annehmen können. Dann haben wir als Begleiter nur die Wahl, selber in diesen beiden Raum zu gehen, also uns immer zu verbinden, also immer wieder mit Hilfe von Atemübungen, mit Mantra zu zentrieren, in so ein Feld von Gelassenheit zu kommen. Also die Berührung mit diesem, es ist alles mehr als ich sehe von der äußeren Form her. Also das in uns zu kultivieren und mit dieser Haltung reinzugehen und den anderen so zu respektieren, wie er ist. Also es geht nicht darum, ihn zu verändern, wenn er diese Haltung hat. Aber das ist schwer auszuhalten. Ja, dieses Leiden ist schwer auszuhalten. Und genau aus diesem, auch weil es so schwer auszuhalten ist, kommt ja auch dann ganz oft ach, sollten wir dann nicht doch mehr Sterbehilfe zur Verfügung stellen, also zum Beispiel oder so, dass sie das Leben beenden darf. Man kann es ja gar nicht aushalten. Ihr Leid nicht und ich selber kann es auch nicht aushalten. Ja, also es ist durchaus möglich, das in dieser Gesellschaft auch unter dem gegenwärtigen Rahmen zu machen, in bestimmten Situationen da auch unterstützend zu wirken, aber wir dürfen es nicht aktiv, ja, bis jetzt.
Ja, okay, danke.
Und ja, also aus buddhistischer Sicht, der Körper löst sich auf und setzt die geistige Essenz frei, die ihn beseelt hat. Also was dann da liegt, was gestorben ist, also brutal sagt es der Buddha wirklich, aber sehr realistisch, ein Sack aus Fleisch und sonst was, also verwest, kann man verbrennen, man kann es zageln, die Tibeter den Geiern zum Fraß geben, dann hat man irgendwie wenigstens noch Tiere mit versorgt. Also das ist, wenn er gestorben ist, wirklich nicht das Problem. Also weil, wenn sich die Essenz von dem abgelöst hat, ne, beziehungsweise der Wandel passiert ist, bezieht man sich nicht mehr auf den, der so unbedingt da liegt, diesen Körper, sondern auf das, was er weiter tut. Und da gibt es ja wunderbare Anleitungen, dann im tibetischen Flottenbuch, wie man da Begleitung macht, die man aber auch am besten anpassen kann und so. Ja. Also eigentlich, das Interessante ist aus buddhistischer Sicht, was besteht, ist das Leben. Das Leben bleibt bestehen. Ja. Also das ist sehr viel mächtiger als der Tod. Ja, das ist die Hülle, die man hinter sich lässt. Und dieses Leben soll würdevoll sein, weil also der Körper ist unser Tempel und es ist, er trägt uns durch diese Welt und er hilft uns geistig zu entwickeln. Also deswegen ist es wichtig, dass es würdevoll ist. Und in diesem Hintergrund ist man aus buddhistischer Sicht hundertprozentig dafür, dass man die palliativmedizinische Betreuung, Begleitung, alles so gut wie möglich in den westlichen Gesellschaften sein soll. Dass die individuellen Rechte geschützt werden, also alles, was mit den Menschenrechten zu tun hat. Aus buddhistischer Sicht stehen wir auf dem Boden der Menschenrechte, denn wir sind alle grundsätzlich gleich. Wir unterscheiden uns nicht. Also wir werden nackt geboren, wir sterben nackt, wir sind alle Menschen mit den grundlegenden Erscheinungsformen, Gefühlsfähigkeiten, den Aggregaten, die wir haben, Erlebung, Empfindungsfähigkeit, Geist, der Körperstruktur. Ja. Also wir haben eine grundlegende Gleichheit und es muss dafür gesorgt werden, also dass wir gut versorgt werden. Ja, also das palliativmedizinische Ausbau notwendig und es kann auch aus buddhistischer Sicht sinnvoll sein, auf lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten. Das muss man individuell entscheiden. Wir sehen auch heute, wir sind Individuen in der westlichen Gesellschaft. Also ich kann sagen, ich mache keine Krebstherapie oder ich schiebe nur bis da und dahin oder ich gehe nicht an den Beatmungsapparat und dann nehme ich aber die Konsequenzen in Kauf. Ich gehe dann den Weg und sage, was ich brauche weiter. Also ich habe dann in meiner Patientenverfügung, ich brauche und bestehe, wenn es irgendwie geht, auf einer guten Schmerztherapie und einer guten Symptomkontrolle. Wenn ich sie nicht kriegen kann, weil die Umstände anders sind, das gerade nicht geht, auch in Ordnung, aber wenn es klappt, wenn ich unter dem Rahmen dieser Gesellschaft bin, wünsche ich mir das. Ne? Also dann kann ich trotzdem versuchen zu formulieren, was ich brauche. Also ich darf durchaus, also alles, was indirekte Sterbehilfe ist oder auch passive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Aus buddhistischer Sicht wäre es auch dämlich, das Leben künstlich zu verlängern. Zu viel künstlich zu verlängern, vor allen Dingen, wenn man im Sterbeprozess ist. Wir tun das aber alle mit künstlicher Lebensverlängerung heutzutage. Wenn man nicht mehr laufen kann mit 80, 60, 70, Hüft-OP oder Herzschrittmacher und sowas, das gehört in unser Feld. Und da ist auch nichts gegen zu sagen. Wir sind leben in dieser Gesellschaft, also warum soll ich nicht sagen, okay, ich möchte noch die nächsten 5 oder 10 Jahre oder mit Hilfe der Chemotherapie auch die Krebserkrankung überwinden. Es wäre puristisch zu sagen, also wenn der Krebs mein Leben beenden soll, dann tut er das. Ja, und ich lasse mich nicht behandeln. Also das ist der individuelle Spielraum, den wir haben, da zu entscheiden. Das müssen wir aus unserem Gewissen und aus unseren persönlichen Grundlagen heraus. Aber die Frage ist jetzt beim Thema aktiver Sterbehilfe, also Tötung auch verlangt. Ich weiß es nicht genau, aber also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Tötung auf Verlangen in Ländern wie Holland oder Belgien, das ist ja nicht nur die terminale Phase. Also es gibt Länder, die das ganz klar, wenn überhaupt, erlauben, nur in der Terminal, also in der letzten Lebensphase. Und, aber Holland und Belgien gehen da weiter. Also es kann auch jemand mit einer Alzheimer-Erkrankung kommen oder mit einer Muskelerkrankung und noch längst nicht am Lebensende stehen und dann darum bitten, also dass er praktisch in der ärztlichen Betreuung des Lebens aus dem Leben entlassen werden darf. Aus buddhistischer Sicht finde ich, das wäre das bedenklich. Es ist ein Eingriff in Ursache und Wirkungszusammenhänge. Also wir gehen davon aus, dass alles, was ich sozusagen, was wir erleben, was sich bildet, aus Ursache-Wirkungszusammenhängen entsteht. Und die stammen nicht nur, das sind nicht nur aus diesem Leben, sondern auch aus vorherigen Leben. Da kommt der Begriff dann Karma und wir durchblicken den Sinn von bestimmten Zusammenhängen oft nicht. Also da dann zu sagen, ich setze dem Leben vorzeitig ein Ende, schwierig. Und das nächste ist, es besteht auch ein absolutes Tötungsverbot. Die Wertschätzung des Lebens beinhaltet, dass ich ja sehr achtsam mit jeder Form von Leben umgehe. Die Insekten fangen wir in diesen kleinen Fallen und tragen sie dann raus. Wir machen die Fliegengitter vors Fenster, also damit nicht viele Tiere sterben. Also man orientiert sich überwiegend vegetarisch oder also sehr, sehr achtsam im Umgang, was mit Leben zu tun hat. Ja. Und Tötung ist nicht zulässig. Und dann die Eigentötung. Aus buddhistischer Sicht sagen wir, Suizid zum Beispiel macht keinen Sinn. Weil also das, was ich abbreche, also geht desolat und destruktiv raus, meistens hat man also löst sich vom Körper und sucht dann wieder nach neuen Wegen, also das nicht bearbeitet zu bearbeiten. Also bei Tötung auch Verlangen. Also ich will keine Wertmaßstäbe aufstellen, nur dass man bedenkt. Also wenn ich verlange, getötet zu werden, weil ich diese Krankheit nicht mehr ertrage, muss ich genau mir darüber im Klaren sein, welche Konsequenzen das eventuell haben könnte oder nicht.
Ja. Abbruch. Sozusagen.
Ich will man keinen Behandlungsabbruch machen. Also man kann Nahrung verweigern oder irgendwie so und trinken.
Ich meine, es ist ein Abbruch, eine Unterbrechung von einer Entwicklung, die sich noch in diesem Leben zeigen
möchte. Die sich zeigen möchte. Und ich sage auch, also aus der Erfahrung in der Sterbebegleitung, wir haben oft in den letzten Tagen und Stunden unglaublich tiefgreifende Erfahrungen von Wandlungsprozessen. Also meine Tante zum Beispiel ist jetzt gerade im Hospiz und mit ihr kann ich ganz offen und alle können ganz offen über das Sterben reden, was sie hofft und was sie erwartet. Das war vor 3 Monaten gar nicht möglich. Sie hat sozusagen durch diesen Hospizaufenthalt einen großen Fortschritt im Bewusstsein gemacht. Als Buddhisten haben wir auch diesen Blick. Also ich sehe zum Beispiel Menschen, die irre reifen am Lebensende, während der Körper verfällt. Aber dazu muss man auch den Blick haben. Also was da innen reift und strahlt wie eine Sonne oder die unglaubliche Entwicklung macht von der Überwindung von Anhaftung oder Abneigung. Durch diese allerdings wirklich enorm schweren Prozesse, das ist kein Kinderspiel, durch solche Krankheiten durchzugehen. Ich weiß auch selber nicht, wie es bei mir wäre, wenn ich in so einer Situation lande. Aus buddhistischer Sicht würden wir helfen, unterstützen. Also, dass derjenige sein Potenzial sieht, dass er nicht versinkt. Nicht, weil man nicht kann, lässt man los, weil das Gegenüber das vielleicht nicht annimmt. Also ich sage nur, also, was wir für unseren eigenen Tod sozusagen dann auch ins, in den Vordergrund bringen. Und da gibt es so eine Situation, also ich habe so eine Geschichte gelesen von einem alten Herrn, der mit 92 in den Heim kommt, also ist zu Hause, seine Wohnung verlassen hat, seine Frau ist gestorben und ein Pfleger fährt ihm sozusagen unten durchs Heim. Und dann hat er sein Zimmer noch gar nicht gesehen, aber guckt in eins der Zimmer rein und dann sagt er zu dem Pfleger, ach, das ist aber schön hier, da werde ich mich schon gut einrichten können. Dann sagt der Pfleger, Sie haben doch Ihr Zimmer noch gar nicht gesehen. Ach, sagt er dann, darum geht es gar nicht. Es ist einfach so, also egal in welches Zimmer ich komme, ich nehme die Dinge, wie sie sind und ich versuche mich dran zu erfreuen. So. Also das ist, da, das ist die Haltung. Aber die ist zugegebenermaßen, die erringt man. Ja, also das ist nicht leicht. Ne? Ja, ich wollte nur noch sagen, also die größte Angst ist die Angst vor Kontrollverlust, Hilflosigkeit. Das gibt es auch bei Untersuchungen. Ich habe jetzt gerade das Buch von Arnold, der ja sehr für Sterbehilfe eintritt, Vertreter der Sterbehilfe, der auch sehr einfühlsam auch schreibt, der ganz als Arzt auch ganz hinter dieser Thematik steht. Aber der beschreibt, die Statistiken sagen, ob das in Oregon ist oder auch Erhebungen, die er gemacht hat, die größte Angst ist die Angst vor Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Und aus dieser Angst vor Hilflosigkeit und Kontrollverlust kommen viele Menschen und bitten ihn um aktive Sterbehilfe. Sie finden es entsetzlich, gepflegt werden zu müssen und sich auszuliefern. Ja, in Situationen, wo man keine vernünftige Fürsorge bekommt. Und aus diesem Grund vertritt er die Position, Menschen, die diese Erfahrung haben, müssen die Wahl haben dürfen, also aktive Sterbehilfe zu fordern, auch wenn sie noch nicht in der Lebensendphase sind, allein weil sie die Angst haben, also vor Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Das Gegenmittel aus buddhistischer Sicht wäre, also praktisch daran zu leben, dass man Vertrauen entwickelt und versucht, irgendwie mit der Angst liebevoll umzugehen und dann aber trotzdem zu sehen, also ich darf in meiner Hilflosigkeit angenommen werden. Es gibt kein unwertes Leben, das gibt es nicht. Jedes Leben ist wertvoll und das als Haltung rüberzubringen. Wenn wir das als Haltung in uns kultiviert hätten, ich weiß gar nicht, ob es die Sterbehilfe-Debatte überhaupt gäbe, also frage ich mich so, ja. Also wenn das alles wertgeschätzt wird, das Wesen eines Menschen wertgeschätzt wird. Ja. Also ich spüre bei der Bitte um aktive Sterbehilfe, die wird an Hospizhelfer ja immer wieder herangetragen. Ich bin ja viel in der ehrenamtlichen Begleitung, habe es häufiger erlebt. Ich spüre dieses unermessliche Leiden, was dahinter steht. Und die totale Hilflosigkeit. Und dieses manchmal, ich will hier keinen mehr zur Last fallen. Und ich bin doch nur noch gemüde. Was bin ich denn noch wert? Und so. Ja, also diese Verzweiflung. Also die dahinter steht und hat großes, wirklich großes Mitgefühl und kann verstehen, dass man aus dieser Verzweiflung heraus darum bittet, diese Pillen zu bekommen oder dieses Pulver zu bekommen. Arnold beschreibt, der aktive Sterbehilfe macht und immer wieder die Mittel ausgibt. Die meisten kommen und wollen das Mittel. Dann kriegen sie das also und können sich das hinstellen. Also Beihilfe darf man ja leisten zum Suizid. Und allein die Tatsache, dass es da steht, erleichtert. Ja, also das finde ich zum Beispiel ein wichtiges Argument zu bedenken. Das ist aber in unseren gesetzlichen Möglichkeiten drin. Man darf das. Da beschreibt ein Mann, also der Prostatakrebs hat, eine sehr eindrückliche Geschichte hier drin. Und der vermutet, er überlebt die nächsten Wochen nicht, kommt zu ihm und bittet um dieses Mittel. Er kriegt das Mittel von dem Arnold. 13 Jahre später kommt er wieder zu ihm und sagt, da ist er völlig fassungslos, er wusste gar nicht, dass er noch lebt. Und er sagt, sie leben noch her, hat er gesagt, ich habe das Mittel in meinem Schrank, im Küchenschrank. Ich komme jeden Morgen, gucke ich drauf. Dann habe ich aber festgestellt, es ist schon seit 3 Jahren abgelaufen. Und ich brauche Neues. Also, dass ich das raufgucke und ich weiß, dass ich es habe, gegeben. Also wenn das der Fall ist, aus buddhistischer Sicht könnte man dann sagen, okay, dann muss man halt das Mittel hinstellen. Ist das ein geschicktes Mittel, um sozusagen mit dem eigenen Potenzial in Berührung zu kommen? Also wäre vielleicht nichts gegen zu sagen. Obwohl das die Bitte um aktive Sterbehilfe ist. Also das ist so, habe ich mir dabei überlegt, als ich das jetzt Aber eigenverantwortlich. Ja. Aber zum Thema Eigenverantwortung muss ich auch noch was sagen. Sind wir eigenverantwortlich geboren? Erleben wir eigenverantwortlich, gehen wir eigenverantwortlich durch Kindheit, Jugend, Alter, Tod? Eigenverantwortlich können wir Gesellschaft strukturieren und Staatsgebäude bauen, die dafür vorhandene Ethik entwickeln. Aber eigenverantwortlich sind wir, Das sind wir nicht, das sind Prozesse, in die wir hineingeboren werden und die sich entwickeln. Trotzdem sind wir Individuen, die selbstbestimmt handeln wollen und die aber dann gerne diese natürlichen Prozesse unter Kontrolle bringen wollen. Am liebsten würden wir das Wetter selber machen, also wir würden den Jahreskreislauf Herbst und Winter abschaffen, also wir hätten die Temperaturen gerne wärmer und so. Ich weiß nicht, würden gerne alle in Kalifornien leben oder bestimmten Umständen. Aber es gibt bestimmte Grundlagen, die sind nicht eigenverantwortlich.
Ja, aber dieser Moment mit dieser Tablette, das finde ich, da ist man und das ist das, was einem Leben hält.
Ja, wenn es so ist. Also da hat mir sehr eingeleuchtet, dass er sagt zum Beispiel, also der Arnold sagt hier, es geht darum, man muss das Tabu um die Sterbe nicht auch aufheben. Die Ärzte müssen bereit sein oder Leute holen, die darüber sprechen und dass man erwägen darf, also das sind so wie wir gefragt sind, ich darf überlegen, dass ich mir das Leben nehmen darf und zwar selber und so weiter und darf darüber aufgeklärt werden, über die Möglichkeiten, die palliativmedizinisch drin sind, wo der Schluss ist, welche Gefahren und Schwierigkeiten drohen und was also mit Hilfe dieses Mittels passiert und wie. Ja? Und dann darf ich es ordern. Also wir müssen das Tabu darüber aufheben, dass diesen Raum dafür vielleicht freigeben. Also wenn es diese Wirkung hat, ich stelle es nur so im Raum, also es wäre zumindest wäre es eine Möglichkeit. Ja, also wenn damit verbunden ist, dass man auch die innere Haltung angehilft. Pragmatisch, aus buddhistischer Sicht ist es kein Gott. Es gibt keinen Gott, der Regeln aufgestellt hat, wie Gebote.
Vielleicht auch neugierig ist, was aus einem wird, ne? Weil man darauf verzichtet, wird sofort aus dem Leben zu gehen.
Ja, ja. Also man muss da seine Position zu finden. Ja. Aber auf jeden Fall ist Töten ein ganz schwieriger Akt. Und ich wüsste, also wenn ich als Buddhistin jetzt Ärztin wäre, ich würde es nicht tun, also aktive Sterbehilfe, außer dass es verboten ist, auch wenn es erlaubt würde. Ich könnte es mit dem Gewissen nicht vereinbaren. Und ich habe auch schon Menschen gehabt, die mich gefragt haben, bringst du mir das und bist du dabei? Und dann das Mittel und dann habe ich gesagt, nein, ich hole dann von einem bestimmten Verband jemanden und der kommt und bringt dir das Mittel, das machst du mit ihm aus und mit ihr. Ich mache die Vermittlung, wenn du willst, oder ich gebe dir die Telefonnummer und du rufst selbst an, du handelst das mit denen aus. Und dann war die nächste Frage, wenn ich das Mittel aber dann nehmen will, kommst du dann, bist du dann dabei?
Dann ja.
Also sie hat es nicht genommen. Ich bin nicht in die Situation gekommen. Und das zweite Mal auch nicht.
Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie das gewollt hätten?
Ja, sie hat es gewollt.
Aber wenn Sie sie gerufen hätten.
Wenn sie mich gerufen hätte, wäre ich gekommen. Also wenn sie es genommen hätte schon. Und also sie sagt, ich habe mir vorgestellt, sie nimmt es mit, sie ruft mich an und fragt, ob ich komme. Ja. Dann wäre ich gekommen.
Das ist juristisch auch schwierig, das ist unterlassene Hilfeleistung.
Ich weiß.
Das ist schwierig, ne?
Ich weiß, gut, dass Sie darauf hinweisen. Ja. Also, wenn man dann dabei ist, unterlassene Hilfeleistung. Deswegen ist es schwierig, dabei zu sein. Aber das, in diesem Fall hatte ich einen Erfolg, es ist nicht gekommen.
Nee, aber das ist ja, käme ja auch ganz doll in gewissen Bisse. Und ja. Das könnte ich nicht. Ich würde das schon sagen.
Ich weiß aber gar nicht, ob das unterlassene Hilfeleistung ist, wenn es eine Patientenverfügung gibt.
Doch, es ist definitiv, also da gibt es eine bestimmte juristische Regelung, auch wenn es in der Patientenverfügung steht, weil es darf ja, also die Selbsttötung darf passieren, aber wenn jemand dazukommt und es mitbekommt, dass da ein Akt in Gang ist, ist er dazu verpflichtet, praktisch also eine Hilfe zu holen.
Das kann man in der Patientenverfügung, also man kann diese Garantenpflicht aufheben.
Kann man aufheben.
Genau.
Das ist ja auch für das Sterbefasten wichtig. Beim Sterbefasten ist es ja.
Also Sie müssen nicht zum Leben helfen. Weder der Arzt ist dazu verpflichtet, noch ein Sterbehelfer.
Das ist auf jeden Fall eine delikate Situation, wenn es nicht die terminale Phase ist. Also, so. wenn das überhaupt Suizid wäre. Also bei der terminalen Phase kein Problem, ja, aber egal. Das ist das, wenn ein Arzt festgestellt hat, dass man in Anführungszeichen austherapiert ist. Also dass keine Heilung vorliegt bei der Krankheit, sondern palliativmedizinische Maßnahmen angesagt werden.
Wieder kurz nach so, Entschuldigung, wir sind jetzt schon hier mitten in, oder kommen jetzt schon so langsam in das Gespräch. Ich weiß nicht, hattest du jetzt noch etwas Wesentliches oder können wir schon direkt ins Gespräch gehen? Dann würde ich nämlich gerne das Mikro rumgeben, weil diese Diskussion aufgezeichnet wird. Und man das leider Ihre Fragen dann nachher nicht hören kann. Und das ist natürlich wesentlich, um dann auch die Antworten zu verstehen.
Ja, ich will nur noch drei Sätze zu den Essentials von der buddhistischen Ethik sagen und das zusammenfassen und dann gehen wir sofort weiter. Ja. Das ist einmal die Kostbarkeit des menschlichen Glückes, also die im Vordergrund steht, die Anerkennung der Vergänglichkeit. Und dann auch die Tatsache, also dass die Vergänglichkeit, das ist etwas, das wir im Buddha davor haben, ja, dass es etwas gibt, was über die Vergänglichkeit hinausgeht und die Entfaltung einer friedlichen Geisteshaltung, also Frieden in uns. Also das sind ganz wichtige ethische Maßstäbe und Achtsamkeit, Mitgefühl uns und anderen gegenüber und die Entfaltung des Annehmens, also dessen, also was geschieht, also im Leben wie im Sterben. Ja, das sind ganz wichtige buddhistisch-ethische Elemente. Und da könnte man noch einiges hinzufügen. Ja. Aber das war einfach so die Essenz.
Ja, also jetzt ist das Mikro freigegeben für Fragen. Am besten heben Sie die Hand kurz und ich komme dann zu Ihnen mit dem Mikro.
Ich habe eine Frage zur Organspende und zwar, ich kenne ein bisschen flüchtig die Sterbephasen, also vom tibetischen Totenbuch mit der Auflösung der verschiedenen Elemente und ich habe mich auch damit beschäftigt von der Praxis der Organentnahme, was ja ziemlich brutal und heftig ist. Können Sie da was zu sagen?
Erstmal verweise ich auf im Internet sind die Veröffentlichungen noch vom Tibetischen Zentrum, von der NEMA, von Tibet heute, ich glaube von 2012. Das sind ganz fantastische Artikel dazu, die das nochmal so ein bisschen das Feld ganz breit öffnen. Kann man im Internet finden, indem man einfach reingeht, Tibet heute und dann Stellungnahme Organtransplantation. Dann kommt das. Das ist eine.
Auf der Seite tibet.de in die Zeitschrift Tibet und Buddhismus, da gibt es ein Archiv und da kann man danach suchen.
Tibet.de. Ja, das andere ist, du musst hier deine persönliche Meinung, sie müssen sich da eine persönliche Stellungnahme, Meinung und Position entwickeln. Also aus der Sicht von Dalai Lama und anderen Lehrern ist es so, dass wenn ich ganz hingebungsvoll meine und mitfühlend an die denke, die mit meinen Organen weiterleben können, dann kann ich auch also diese innere Kraft entwickeln, also die Organe loszulassen und dann auch in ein anderes Feld gehen. Nicht mehr in dieser körperlichen Bindung bleiben, sondern die Verbindung mit der Natur des Geistes suchen. Das sagt der Dalai Lama, sagt, dass das möglich ist. Und dass es ein toller Akt ist, wenn man mitfühlend dann etwas von sich gibt, wo andere mich leben können. Und man auch dann für eine Menge Kraft kriegt. Die andere Seite ist, der Sterbeprozess ist tatsächlich unterbrochen. Die Auflösung der Elemente findet nicht zu sterben. Und du musst dann praktisch überlegen, was du willst. Und wie du dich positionierst. Aber genau ergründen auch, was passiert, wenn die Auflösung unterbrochen ist. Welche Gefahren und Schwierigkeiten treten ein und was passiert, wenn ich meine Haltung trotzdem habe, dass ich die Organe geben kann oder nicht, man muss es genau abwägen und dann die Entscheidung.
Ich wollte einfach mal sagen, dass ich und zwar vor 12 Monaten eine Patientenverfügung für mich gemacht habe, weil ich also ganz schlimm eine private Person verloren habe und mir gesagt habe, so will ich, so soll mein Lebensende nicht sein, und habe dann auch das alles so gemacht, wie Sie so erzählt haben, dass ich ständig an Storchen bin ja, weil es einfach im Grunde genommen, man geht aus dem Haus und ein Auto kann kommen und ein Umfahren, dann kann man Querschnitt gelegen und sonst was sein. Also das wollte ich nochmal sagen. Und dann wollte ich einfach nochmal sagen, alle 2 Jahre muss man das dann irgendwie nochmal neu aufsetzen, damit das auch...
Neu
unterschreiben. Und das ist also das wollte ich auch nochmal sagen. Und man braucht nicht zum Notar gehen. Das wollte ich also einfach nochmal sagen, weil ich das ganz wichtig finde.
Das ist ganz wichtig, in diesem Zusammenhang die besten Materialien für die Patientenverfügung findet man beim Bundesministerium des Inneren oder Bundesministerium für Justiz, BMJ. Und die haben diese Broschüren mit Modulen da kann man die sehr gut zusammenstellen, erweitern, ergänzen. Also man macht das nämlich heute so, dass man weniger ankreuzt als dann mit diesen Modulen.
Ja.
Also eine individuelle Erklärung macht.
Ja.
Und dann darf man vorher auch weltanschauliche Gesichtspunkte mit einbringen, damit klar wird, was man für ein Individuum ist, wo man steht. Und der Punkt ist, man braucht sie natürlich nicht beim Notar beglaubigen lassen, aber man sollte sie hinterlegen, beim Arzt hinterlegen, selber eins haben, bei der nächsten Freundin.
Genau.
Und ein paar Kopien für den Fall, dass man ins Krankenhaus kommt. Und es gibt ein zentrales Register, ein Bundesregister, das findet man auf der Website des Bundesministeriums für Justiz. Und in diesem Register kann man heute kostenlos die Patientenverfügung hinterlegen. Da kriegt man einen Code und dann sind die abrufbar in jeder Klinik, wenn die den Code hat, oder die ins Internet und ganz schnell die Daten abrufen. Das muss man natürlich dann auch den Code dabei haben. Also das ist ganz wichtig. Und eine Geschichte ist, wenn man es notariell macht, ich habe das noch vor 2004 habe ich notariell beglaubigen lassen für 80 Euro, es kostet vielleicht heute 100, muss man nicht alle 2 Jahre unterschreiben, sondern dann hat es einen anderen Gültigkeitsgrad. Also wenn es mal total bestätigt ist, ist ganz interessant. Also dann, selbst wenn die Äußerungen 10 Jahre zurückgehen, müssen die anders gewertet werden. Dennoch sind die Ärzte so, dass sie sagen, also eine Aktualisierung finden sie immer besser, 2 bis 3 Jahre maximal sollte das zurückliegen, dann können sie sich ein besseres Bild machen. Also, so,
Und meine Frage jetzt noch, wie ist das, wenn man jetzt, es wird eine schwere Krankheit, Krebs oder irgendwas festgestellt, und da habe ich jetzt schon Angst, dass man keinen Platz mehr bekommt, weil das ja sehr gefragt ist, die Hospizpflege und so weiter.
Es ändert sich, also in Berlin weiß ich zum Beispiel, also bei Rika, wo ich bin, die hatten früher 11 Jahre Wartelisten.
Ja.
Die bauen sich jetzt schon sukzessive ab, weil immer mehr Palliativstationen und Hospize entstehen. Es sind immer noch Wartelisten, aber es ist nicht mehr unrealistisch, einen Platz zu bekommen. Und mit den Fördergeldern, die jetzt wahrscheinlich kommen, werden nochmal erheblich mehr, also Stationen entstehen. Mhm. Und es wird gefördert, etwas, da würde ich aus Augenmerk drauf richten, seit 2004, SAPV, spezielle ambulante palliativmedizinische Versorgung. In Berlin sind jetzt schon viele niedergelassene Palliativmediziner, die in der Regel sich onkologischen Praxen zuordnen, und aber auch alleine arbeiten, also die nach Hause kommen, die zu einem höheren Tarif von den Kassen bezahlt werden, die Schmerztherapie machen können, die in einem Netzwerk sind, die Notrufnummern haben und die mit palliativmedizinischen Versorgungsdiensten, also Pflegediensten kooperieren. Sodass die palliativmedizinische Versorgung heute zu Hause also zunehmend besser möglich wird, auch unter den Bedingungen, den Fortschritten der Palliativmedizin, ist nicht für jeden eine Alternative, nicht für jemanden, der eine totale Rund-um-die-Uhr-Pflege dann am Ende braucht, aber selbst das kann man heute organisieren. Mhm. Also da weiten sich die Möglichkeiten gerade aus und werden auch tatsächlich mehr gefördert.
Und die
Krankenkassen bezahlen das, also auch genau wie der Hospizaufenthalt, das ist eine Mischfinanzierung aus Pflege und Krankenkassen.
Ja, vielen Dank.
Also diese Broschüre von dem Bundesministerium für Justiz steht auch in unserem Internetforum,
unter Sammlerhilfe. Wir haben im vergangenen Jahr eine Veranstaltung gemacht zur Patientenverfügung. Also da findet man auch nochmal Infomaterial. Und zur Hamburger Situation in der Palliativpflege ist eben zu sagen, dass es in Hamburg schon 8 Palliativteams gibt, die für das gesamte, für die Versorgung des gesamten Hamburger Stadtgebietes zuständig sind. Also das ist schon eine recht gute Versorgung und wir haben hier in Hamburg auch relativ viele Hospize, mehr als in jeder anderen Stadt. Also da würde ich mir gar nicht mal so viel Sorgen machen und auch eine Krebserkrankung endet nicht unbedingt so, dass sie sofort in ein Hospiz müssen oder eine Palliative versorgen. Ja, also auch mutig an solche Krankheiten herangehen. Ja.
Also ich wollte nur noch mal anmerken, dass man, wenn man die Patientenverfügung macht, auch Anspruch darauf hat, das ausgiebig mit einem Arzt zu besprechen. Ich habe das mit meinem Hausarzt besprochen, also eine Stunde lang. Und er hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass Widersprüche drin waren. Und er hat auch ein Exemplar davon. Er hat es unterschrieben und hat ein Exemplar davon. Und ich denke, dass ich das auch nicht alle 2 Jahre dann wiederholen muss. Ja. Das ist für mich privat. Also das nur nochmal. Und dann hätte ich gerne nochmal gewusst, dieses Zentralregister, das habe ich eben nicht ganz mitgekriegt.
Nein, im Bundesministerium für Justiz steht, also direkt auf der Website, zentral, ich weiß nicht, wie das hinterher mit dem Namen heißt, jedenfalls Zentralregister irgendwas. Und dann steht, dass man da die Patientenverfügung hinterlegen kann. Das finden Sie direkt auf der Website.
Und, also Bundesministerium für Justiz.
Ja. Das hat früher, die Notarkammer hat das früher gemacht. Das
aber man,
Gern,
man kann
das übernommen.
Man kann das auch beim örtlichen Amtsgericht machen. Also ja. Man muss nicht.
Ja, man muss es nicht, aber man kann es denken.
Aber der Vorteil ist, das ist schwierig, weil dann kommt das Krankenhaus unter Umständen nicht an.
Ja, also das heißt, das steht dann im Internet und also die können über Computer den Zugang zu dieser Datei haben. Wichtig ist natürlich bei der Patientenverfügung, die zu koppeln mit einer Vorsorge, Vorsorge oder Betreuungsverfügung, aber das steht ja auch in diesen ganzen Zusammenhängen drin. Und man hat auch ein Anrecht drauf, also wenn der Arzt nicht die Beratung macht, weil er im Vorfeld, wo man klären will, kann man bei Hospizen oder bei Pflegestützpunkten, also gibt es Beratungen, die auf Spendenbasis oder auch kostenlos sind, die einen dann nochmal aufmerksam machen auf solche Geschichten, weil nicht jeder Arzt vielleicht sich so viel Zeit nimmt. Man hat, kann sich das auch nochmal anders holen.
Also Informationen zu Pflegestützpunkten finden Sie auch im Forum auf der Sammlerhilfe-Seite. Also da steht eine ganze Menge drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Adresse von dem Zentralregister hinterlegt habe, aber das kann ich nochmal recherchieren und dann auch eben auf dieser Seite veröffentlichen, sodass Sie da nachschauen können.
Ja, ich wollte jetzt mal ganz zurück zum anderen Thema, nämlich wie soll ich das nennen, Sterbebegleitung der ostbuddhistischen Sicht. Habe ich das richtig verstanden, dass im Buddhismus davon ausgegangen wird, dass die Seele, Sie haben diesen Ausdruck, glaube ich, nicht benutzt, ne? Dass die Seele den Körper verlässt und das Leben sozusagen weitergeht.
Ja, aber buddhistisch, dass ich sagen will, ich sehe, weil wir nicht glauben, dass die Persönlichkeit, also das Individuum, das jetzt hier gestorben ist, sozusagen sich fortsetzt auf einer feinstofflichen Ebene, sondern die Persönlichkeit zerfällt und es bleibt sozusagen eine subtile, feine Energie, also in der bestimmte Imprints, also karmische Muster auch noch drin sind, also die verlässt den Körper. Aber das ist nicht mehr das Individuum oder so. Ne? Also, oder wird freigesetzt, wandelt sich, wird freigesetzt und,
aus der geht dann auf die Reise oder so, könnte man sagen.
Ja, es gibt ja so aus der Nahtodforschung auch so etwas Ähnliches.
Ja. Also das Totenbuch, der tibetische Totenbuch beschreibt auch eine Erfahrung von Dunkelheit, bevor man ins Licht kommt, und die Nahtoderlebnisse beschreiben diese Tunnelerfahrung. Mhm. Aber aus buddhistischer Sicht würde man sagen, ein Nahtoderlebnis ist nicht identisch mit der Todeserfahrung. Es könnte eine Annäherung sein, weil die Verbindung zu dem Körper noch da ist und die Auflösung der Elemente noch nicht stattgefunden hat. Also vollkommen stattgefunden hat, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum. Also es ist noch die Verbindung da, aber es ist eine Annäherungserfahrung. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man die hat, also dass man, da hat man dann auch noch was dazugelernt.
Ich wollte was direkt dazu sagen. Also ich hatte selber vor 6 Jahren ein Nahtoderlebnis. Ich bin aufgrund einer Herzgeschichte Endokarditis ins Koma gefallen, war 3 Tage im Koma und habe die Kontinuität des Bewusstseins erlebt unter quasi Zurücklassung dessen, was ich normalerweise als meine Persönlichkeit bezeichnet hätte. Also die normalen, sagen wir mal, Persönlichkeitsstrukturen, Gedanken und so weiter, die waren nicht da, aber mein Bewusstsein war voll da und in einem klareren, ausgeprägteren Maße als sonst. Und das wäre vielleicht so ein Vorgeschmack darauf, also auf die sozusagen, ja, die Befreiung des Bewusstseins von dieser Begrenztheit im irdischen Dasein.
Ja, das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn man sich daran erinnert, immer wieder, und das versucht zurückzuholen, kommt man in diese Erfahrung von, wo das Bewusstsein mehr ist, ne, als Verhaftung und Anmerkung.
Und immer wenn ich also denke, oh je, und so, dann kann ich mich daran erinnern, also ich habe das ja schon mal erlebt. Und ich habe jetzt vor einer Woche oder so eine Veranstaltung Führungen ins Unbewusste mitgemacht, in der buddhistischen Gesellschaft in der Weißer Straße. Und dort haben wir eine Gruppenführung in unsere Vergänglichkeit gemacht. Und das heißt, die Vergänglichkeit sozusagen, also nach Klaus Lange, dieses Verfahren, das kennt vielleicht noch jemand. Und die Vergänglichkeit hat sich mir vorgestellt als meine treue Reisebegleiterin in die Unvergänglichkeit. Danke.
Ich habe noch eine Frage konkret zur Sterbebegleitung. Und zwar ist ja Angst, Panik ein Thema. Und da wollte ich fragen, ob Sie konkret aus dem, ich sag mal, aus der buddhistischen Meditation, haben Sie da konkrete Praktiken, was man anbieten kann? Beispielsweise bei einer Panikattacke mit Atemnot und so.
Also erstmal ist es wieder die eigene Haltung. Also wenn man zu tun hat, der große Angst hat, gehe ich ins Vertrauen, also verbinde mich mit einer Kraftquelle, also das finde ich ein Buddha als Brücke sozusagen, also in meiner eigenen Buddha-Natur und verankere mich da. Und dann gehe ich in die Verbindung, das Spüren, auch mit der Angst des Gegenübers, aber ich bleibe in einem anderen Feld. Dadurch verwandelt sich eine Menge. Dann gebe ich den Anspruch auf, der anderen Person die Angst nehmen zu wollen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Situation. Einfach nur da sein, präsent sein. Manchmal ist es wichtig, einen Körperkontakt zu haben. Wenn die selber eine spirituelle Methode hat, ist es später wichtig, auf die zurückzukommen. Aber in der konkreten Attacke, in der konkreten Panikattacke oder so, ist Präsenz eigentlich das Beste, was ich machen kann. Und mich nicht davon wegtragen lassen, sondern ins Vertrauen gehen. Und dann mit der Person drüber sprechen, was ist es, was dir hilft, also worauf vertraust du? Hast du dafür innere Bilder, hast du ein Gebet, hast du ein Mantra, hast du einen Text, hast du eine Visualisierung, ist es ein Klang oder so? Und dass sie dann praktisch, wenn es ihr besser geht, immer wieder daran arbeitet, jeden Tag einmal eine Verbindung zu diesem Feld von Vertrauen zu bringen, zu bekommen. Das durchlöchert das gewohnheitsmäßige Muster von Angst dann. Also das ist die andere Seite. Nur wenn die Angst akut ist und sich manifestiert hat, hat man den Zugang zu diesen Feldern nicht. Ja. Also das ist so, was man dazu einfällt. Genau. schon selber in dir, du kannst immer wieder das Vertrauen in dir erhalten. Also wenn dieses Vertrauen zu dem Raum, mit dem alles verbunden ist, da ist und so eine Erfahrung, wie du sie gerade geschildert hast, kommt dann ab und an, die kommt auch mal in der Meditation oder so. Also das ist die beste Vorbeugung gegen Angst. Denn Angst ist das Trennende, die kommt ja praktisch wie eine Wand, also zwischen mich und das Geborgensein. Also, und dann bin ich im Gegendruck an. Und wenn ich aber im Feld von Geborgensein gehen kann, die Angst sich nicht entfalten. Und das ist genau auch am Lebensende so. Also von Menschen, wenn die dann große Angst haben, ist es, dass ich den Raum halte und darüber sich manchmal schon was ändert. Oder wenn dann so ist wie, jetzt kommen sie wieder, die schwarzen Gestalten und oben sind überall die Tiere und überall und so. Also dann ernst nehmen und dann mache ich auch solche Dinge wie, ich gehe mal gucken, also ob sie da draußen sind und solche. Also jetzt reicht's aber, also für uns ist hier kein Platz oder so. Und wenn dann wirklich laut und jeder in so ein Gespräch, dann hat die oft auch das Gefühl, die Person, sind sie jetzt weg? Und dann sage ich halt, also jetzt draußen, jetzt sind sie irgendwie gegangen. Und manchmal hilft das. Also es ist ja praktisch bei Dementen, Menschen macht man das auch manchmal hilft so eine Art von Intervention. Aber der Punkt ist, wenn du dich im Vertrauen verankerst, kommt in der Situation, was richtig ist. Und das kannst du nicht vorher planen.
Genau.
Das entsteht aus der Situation heraus. Also wichtig ist, das Konzept fallen zu lassen. Jetzt nicht nach dem Motto, sie hat Angst und dann habe ich gehört, jetzt gehe ich raus und schicke die Angst weg. Ne? Sondern einfach gucken, vielleicht ist es einfach, dass jetzt still da und was gar nichts scheinbar, aber verankert sich in das was ganz anderes. Also dass in dir dieser innere Raum entsteht, also von Moment zu Moment zu handeln, ohne ins Konzeptuelle zu gehen. Ja, das ist eine Intuition, Eingebung oder so fließen mit dem Verbundensein. Aus dem entsteht selbstverständlich, dass von Moment zu Moment die Begegnungen sein können. Ja? Also das ist das A und O für die Helfer. Also gerade wenn ihr in schwierigen Situationen seid, und das sind ja immer wieder, also bei Menschen, die Vertrauen oder die große Schmerzen haben, die in Grenzsituationen sind, extremen Krisen oder so, dann hältst du das Feld von heiterer Gelassenheit, Verbundensein, so wie es gerade möglich ist, inneren Frieden. Du rennst aber auch nicht da rein oder gehst auch nicht da rein und sagst, jetzt muss ich dieses Feld halten. Also das funktioniert auch nicht. Du lässt vorher los. Also dieses Feld, das entsteht aus dem Loslassen, aus Festhalten. Und das ist immer ein gutes Training. Also dann zu sehen, wo stehe ich gerade noch und wie kriege ich den Hebel dahin, also dass ich in meine innere Weite komme. Sei es, ich spreche ein Mantra, ich visualisiere aus Buddha oder ich gehe einfach in den Atem meiner Lehre oder in mein Nahtoderlebnis oder was ich gerade habe, also eine Grunderfahrung oder ein inneres Bild. Ja, und das kann sich auch ändern, das muss nicht immer identisch sein.
Ja. Ich kann noch was zu sagen, weil ich als Sterbebegleiter gearbeitet habe, sehr lange und es hat mir sehr viel Freude gemacht und auch erfüllt wieder. Und da wollte ich sagen, also ich habe mit meinen Patienten immer gesprochen oder mit den Menschen, die ich begleitet habe bis in den Tod, bis zum letzten Atemzug, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Das habe ich mir alles aufgeschrieben und das habe ich immer wieder so mit ihnen ja, kommuniziert und gesprochen. Und oft war es einfach der Kontakt ja, zu mir, also ich habe dann die Hand gehalten oder auf die Schulter, oder haben wir alles so abgesprochen und ich brauchte nachher überhaupt nicht mehr reden, das floss einfach so. Und das war also für mich immer die schönsten Augenblicke, wo, wenn das so floss und ich auch gemerkt habe, ich kann da was bewirken, dass die Angst, ohne dass ich was gesagt habe, rausgegangen ist und dann passierte das. Und wenn man mich hier fragen würde, was machst du dann und dann, das passiert in dem Augenblick, in dem Moment, und dann dass man dann auf sein Gefühl hört, das ist dann im Grunde genommen mein innerer Helfer, die das machen.
Und dann kommt dieses Geben und Nehmen. Ne?
Ja.
Das ist was in dieser Fluss, ist, wenn das Geben und Nehmen ist. Und das ist so ein Geschenk.
Ja.
Also es ist für dich und für den
anderen auch. Absolut. Und auch wenn ich habe eine ganz alte Dame, die konnte zwar nicht reden, aber durch den Körperkontakt und durch dieses aufeinander einfach merkte ich so richtig, was soll ich jetzt machen? Ich habe mit ihr dann auch so gesprochen. Und dann ist sie wirklich, das war das große Glück, in der letzten Stunde bei mir eingeschlafen, wo ich dann den letzten Dienst hatte. Ja, das kann man, also wenn man das nicht erlebt hat, gar nicht beschreiben. Es war ein richtig wunderschönes Erleben, zu merken, jetzt hat sie es endlich geschafft. Ne? Ja.
Ja, danke. Ja, ich wollte noch mal das Thema Umgehen mit Bedürfnissen und Wünschen gerne ansprechen. War jetzt ja Welthospiztag und da gab es einen Vortrag auch zum Thema Sexualität in Zeiten der Trauer von dem Robert Rosa. Und das war ein toller Vortrag und gleichzeitig wurde mir da nochmal wieder so deutlich, dass dieses, also wenn wir so eins zu eins einfach das weitermachen, was wir im also was wir eben zu Lebzeiten auch machen, dieses Greifen und wenn ich das habe, dann, ja, wenn ich das bekomme, dann werde ich glücklich. Also wo ja der Buddha, wenn ich das richtig verstehe, sagt, daraus entsteht eben gerade Leiden, also aus diesem Anhaften. Und ich finde das, also ich hätte früher als Sterbebegleiterin, wenn jemand einen Wunsch geäußert hätte, hätte ich sofort gesagt, der muss erfüllt werden. So, also erst recht von Menschen am Lebensende. Und das sehe ich inzwischen ein bisschen anders. Also mehr so in dem Sinn, dass er natürlich zu respektieren ist und dass es wichtig ist, damit in Kontakt zu kommen. Aber eben nicht so ein Aktionismus, sondern eben sich anzuschauen, was bedeutet das, was verbinden Sie oder was verbindest du damit, ja, mit diesem Wunsch, was steckt vielleicht vor allen Dingen auch dahinter, also hinter dem erstmal geäußerten Wunsch, was man vielleicht selber erstmal noch gar nicht versteht, was man sich da eigentlich wünscht. Und ja, das also finde ich die buddhistische Lehre einfach eine große Hilfe, dass sie eben tatsächlich dieses Verhaftetsein an Wünsche, die uns letztendlich nicht gut tun, thematisiert. Und das in unserer materialistischen Welt irgendwie ja schon gegen den Strom schwimmen.
Also, ja, das ist das eine. Es gibt aber auch die Erfahrung, die muss nicht immer stimmen, aber es gibt auch die Erfahrung, dass die Erfüllung von letzten Wünschen so ganz tief von innen kommt, ich will nochmal in meine Wohnung oder in Elisabeth-Hospiz, ich will nochmal in Jazzkeller und ein Lied singen, dass das dazu geführt hat, dass eine Energie von ganz großem Frieden sich ausgebreitet hat. Also, da muss man gucken, genau, was gerade stimmt und was nicht stimmt. Weil das stimmt, wie gesagt, aus buddhistischer Sicht ist es die Anhaftung, die man da irgendwie stärkt. Aber da war es das Medium zum Loslassen. Also wenn diese Energie genährt wird, dann ist wichtig, wirklich auf die Wünsche einzugehen. Also in diesem Angebot dieser schwarze Sänger, dunkelhäutige Sänger, der da nochmal das Lied gesungen hat, war, die ganze Fürsorge des Hauses richtete sich auf ihn, damit diese Fahrt in den Jazzkeller gemacht werden konnte. Drei Hospizmitglieder im Rollstuhl kamen noch mit. Das war ein Riesenevent, also was auch schon an Aufmerksamkeit dahin geht und so. Und dann das Singen und dann nochmal die Aufmerksamkeit bekommen und dann drei Tage später sterben in diesem Feld von Glückseligkeit. Ja. Also da muss man gucken, das kann ja auch. Also das kann diese Seite haben, aber es ist für uns auch schon wichtig, also diesen Hinweis, nicht alle Wünsche.
Vor allen Dingen, ich glaube, das Entscheidende ist nicht sofort. Also ich glaube, das Entscheidende ist erstmal so einen Raum zu haben, wo man sich den angucken kann miteinander. Gar nicht bewertend, sondern im Sinne von, das darf man nicht wollen oder so, sondern so eine gewisse Ruhe erstmal einkehren zu lassen und nicht sofort zu handeln.
Das mit der Ruhe in allen Ehren, aber manche haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Und ich finde es einfach, wenn ein Mensch, der im Sterben liegt, einen Wunsch äußert, dann sollte man den auch respektieren.
Ja, das denke ich auch.
Ja, und da könnte auch Unerledigtes noch drin sein.
Also, ja. Dass ich noch was erledigen will. Ich glaube, das war, ist jetzt auch eben so kein Widerspruch, sondern man erlebt es ja oft, dass in Gesprächen in der Sterbebegleitung Dinge geäußert werden, die verborgen sind. Ja? Und das, was Annette eben also meinte in ihrem Beitrag, ist, dass man mal schaut, was ist mit dieser Äußerung, mit diesem Wunsch vielleicht gemeint, welches Bedürfnis steht da wirklich hinter. Weil das kann sich hinter einer ganz profanen Sache vielleicht zunächst erstmal verbergen. Also ich denke, es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, in der Sterbebegleitung zu arbeiten. Und es ist also auch für einen selbst, wenn man am Lebensende steht, ein Abenteuer, das unabwegbar ist. Man kann nicht abschätzen, was da wirklich auf einen zukommt. Ich finde es aber eben einfach schön, das, was Lisa uns versucht hat, heute eben auch zu vermitteln, dieses Gefühl von Vertrauen, Geborgenheit und Frieden zu entwickeln. Und ich glaube, das ist einfach so das Allerwichtigste für uns alle. Ja, ich sage allen Dankeschön, dass Sie heute Abend da waren, dass Sie sich beteiligt haben an diesem Gespräch und natürlich insbesondere Lisa für diesen großartigen Vortrag, der ganz woanders angefangen hat, jetzt aber bei Frieden und Gelassenheit geendet hat, und das finde ich sehr schön. Und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Draußen liegen eben, wie gesagt, noch ein paar Informationen auf dem Tisch aus. Und da steht auch unsere Spendenbox. Wenn Sie was rein tun, gerne wir uns sehr.
Gerne.
Ja, natürlich. Danke.